Ich glaube, das allererste für einen guten Netzwerkeffekt ist erstmal bei sich anzufangen zu überlegen, was sind eigentlich meine Kompetenzen? Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut?
Der Medienrot Podcast, powered by Landau Media.
Ich traf Tijen Unaran, die Gründerin der Global Digital Women, bereits vor einigen Wochen. Die Aufnahmen blieben etwas liegen, weil ich das Luxusproblem der Qual der Wahl hatte. So viele interessante Kolleginnen und Kollegen hatte ich getroffen, dass ich die Interviews nur Stück für Stück veröffentlichen konnte. In der Zwischenzeit ergab sich jedoch noch eine sehr schöne Connection. Der Medienbeobachter aus Berlin, Landau Media, der das Online-Magazin Medienrot und eben auch diesen Podcast für die PR-Branche zur Verfügung stellt, wird den am 1. Dezember stattfindenden Digital Female Leader Award 2018 unterstützen. Warum, das erklärt Beate Kiep. Sie ist die Kommunikationschefin bei Landau Media.
Der Digital Female Leader Award honoriert Frauen in der digitalen Industrie, in der digitalen Economy in Deutschland, die sich auf besondere Weise in insgesamt 11 Kategorien hervorgetan haben und bringt vor allen Dingen etwas mit sich, das wir in höchstem Maße zu schätzen wissen. Und das ist die Sichtbarkeit für Frauen in der digitalen Szene, für Gründerinnen, für Unternehmerinnen, für Frauen, die sich engagieren. Landau Media engagiert sich an dieser Stelle, weil der Digital Female Leader Award als Initiative der Global Digital Woman Frauen in der digitalen Szene sichtbar macht und ihnen eine Plattform bietet, wo sonst häufig eben die Chance und Möglichkeit fehlt, hier Sichtbarkeit zu generieren.
Frauen zusammenbringen, die sich mit der Digitalisierung beruflich beschäftigen, das sollte auch mein Gesprächsthema mit Tijen Unaran sein. Die Gründerin des Netzwerks Global Digital Women hat bereits einen spannenden Weg hinter sich gebracht. In der Politik und in der Lobbyarbeit hat sie ihre Erfahrungen gesammelt, bis sie in die Selbstständigkeit ging und nun ihr Frauennetzwerk globalisieren will. Ich wollte wissen, was hinter dem Netzwerkgedanke steht, warum Frauennetzwerke zurzeit notwendig sind, aber auch was Frau aus der Politik und einem großen Rücktritt lernen kann. Doch zuerst die Frage, wie bzw. warum kam es zur Gründung der Global Digital Women?
Ich würde sagen, ich habe irgendwann eine andere Ausfahrt als die der Politik genommen. Also ich habe irgendwann gemerkt für mich, das Politische macht total Spaß. Also ich wollte immer gestalten, ich wollte nicht diejenige sein, die über Dinge meckert und irgendwie zu Hause sitzt und sich ärgert, sondern ich wollte immer ins Gestalten gehen. Und deswegen bin ich damals, habe ich mich eben politisch engagiert, erst bei den jungen Liberalen und dann eben auch bei der FDP. Und dort habe ich im Grunde das Thema Netzwerken gelernt. Ja, also ich habe jetzt kein politisches Umfeld in dem Sinn von zu Hause aus mitbekommen, sondern ich wurde tatsächlich dort in der Partei, wenn man so will, sozialisiert, was das Thema Networking, Netzwerken betrifft, und habe auch gemerkt, wie gut es ist, wenn du ein gutes und nachhaltiges Netzwerk hast, also was du damit erreichen kannst, dass du eben zu interessanten Sachen kommst, interessante Projekte auf die Beine stellen kannst und vor allem wahnsinnig spannende Persönlichkeiten kennenlernst, an denen du dich orientieren kannst. Und ich habe aber für mich irgendwann festgestellt, dass so die aktive Politik, also tatsächlich ein Mandat zu übernehmen, in irgendeinem Parlament etwas ist, wo man doch noch sehr stärker auch mit derjenigen Partei verwurzelt sein muss und auch nicht mehr ganz so unabhängig ist. Und Unabhängigkeit ist etwas, das ist ein Wert, der immer bei allem mir zugrunde liegt, und habe dann halt gesagt, okay, dann muss ich eben, wie gesagt, eine andere Ausfahrt an der Stelle nehmen, habe dann die Ausfahrt genommen, dass ich in Kommunikationsjobs bin, und dort habe ich natürlich die Netzwerke, die ich vorher geknüpft hatte, konnte ich auch wieder ganz gut anwenden und halt auch mit anderen wieder sozusagen bestücken, ja, und mein Netzwerk in der Kommunikationsbranche ist dann durch diverse Jobs natürlich noch größer und stärker geworden. Ich war dann bei einer privaten Hochschule und habe dann bei Verbänden noch gearbeitet, dort immer Kommunikation aufgebaut und geleitet. Und für mich gehören eigentlich Netzwerken und Kommunikation total zusammen, weil für ein gutes Netzwerk brauchst du auch eine gute Kommunikation. Und das eine bedingt irgendwo das andere. Und daher bin ich jetzt da, wo ich bin, nämlich selbstständig, und habe beides sozusagen. Das eine ist etwas, was ich weitergebe, also die Kommunikation anderen Unternehmen oder Persönlichkeiten zu erzählen und sie darin zu begleiten, dass sie idealerweise ja positiv in der Öffentlichkeit stattfinden. Und mit Global Digital Women bringe ich Frauen aus der Digitalbranche zusammen.
Da haben wir schon das nächste Stichwort. Global Digital Women hieß bis zum Ende 2017 anders. Warum?
Also ich habe ja damit angefangen vor etwas mehr als 4 Jahren. Das war eigentlich, wenn man sich so vorstellen kann, eine Art Stammtisch, wo wir eben Frauen aus ganz unterschiedlichsten Branchen zusammen waren und uns getroffen haben und verschiedene Themen auch besprochen haben. Und mit der Zeit hat sich rauskristallisiert, dass unser aller Schnittmenge, außer dass wir alles Frauen sind, das Thema Digitalisierung war. Und zwar unabhängig davon, ob du Gründerin von einem Startup bist oder halt Frau im Mittelstand Stand oder Konzern und dort Innovation vorantreibst. Und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es irgendwie etwas, einen gemeinsamen Nenner, und deswegen gründe ich jetzt, mache ich etwas Institutionelles draus und gründe die Women in Digital, weil ich eben gesehen habe, dass Digitalisierung auch nicht nur Tech heißt, sondern vor allem auch auf der Ebene Unternehmenskultur und so weiter ansetzt. Genau, und dann habe ich das gemacht und war ja dann letztes Jahr Teil einer internationalen Delegationsreise, wurde ich ausgewählt, da waren wir 47 Frauen aus 47 Ländern. Und habe dann für mich reflektiert, dass ich ja das Thema Diversität eigentlich so ansteuere, aber in meinem Netzwerk theoretisch ja noch diverser sein könnte, sprich nicht nur auf Deutschland bezogen. Und da habe ich seit 2018, also ich habe so eine Wunschliste und ich schreibe mir das jetzt auf meine Wunschliste drauf, und das bleibt dann nicht nur als schönes Wort, sondern das setze ich tatsächlich in die Realität um und habe dann meinen Vorsatz wirklich umgesetzt und habe dann gesagt, okay, wenn ich global gehen will, also wenn ich auch in anderen Ländern aktiv sein will mit dem Netzwerk, braucht es natürlich auch einen neuen Namen und eine neue Struktur, um einfach auch zu expandieren, und habe dann die Global Digital Women gegründet, auch mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, wir wollen auch viele Dinge auch auf Englisch in Zukunft machen, um dann eben auch eine, nichts weniger als das, eine weltweite Bewegung auf die Beine zu stellen. Ja.
Was machen wir heute, Brain? Wir erobern die Welt, Pinky. Wenn Frauen in solche Netzwerke gehen, oder in dein Netzwerk, was können sie erwarten? Was müssen sie vielleicht aber auch mitbringen? Also was bedeutet das auch, sich dort zu engagieren?
Ich glaube, das allererste ist, dass du dir Gedanken machen solltest, was dir liegt, besonders im Job, und was dir nicht so liegt. Ne? Also ich glaube, das allererste für einen guten Netzwerkeffekt ist erstmal bei sich anzufangen zu überlegen, was sind eigentlich meine Kompetenzen? Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut? Wo habe ich noch Bedarf? Und wo kann dann bei dem, was kann ich nicht gut, genau jemand andocken? Also wo brauche ich einen Sparringspartner an der Stelle? Und wenn man das für sich einmal geklärt hat, sollte man sich auf jeden Fall mal umschauen. Das habe ich damals auch gemacht, eben geguckt, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mich einbringen, was sind Plattformen, die meine Sprache sprechen, also die auch eine Tonalität mitbringen, wo ich mich abgeholt fühle. Und bei uns ist es eben so, dass wir schauen, dass wir das Thema Digitalisierung wirklich breit verstehen. Das heißt, es gibt Frauen, die sind Journalistinnen, die sind im Online-Journalismus tätig. Es gibt aber auch Frauen, die sind in DAX-Unternehmen und versuchen dort eben Innovation auch voranzubringen. Und dadurch triffst du auf Leute, auf die du sonst nicht getroffen wärst. Und ich glaube, das ist eine große Besonderheit, dass du, wenn du auf unsere Veranstaltung gehst, wirklich auf Menschen triffst, wo du sagst, hey, denen wäre ich regulär in meinem Job so auf der Art und Weise nicht begegnet. Und es entsteht auf jeden Fall ja eine sehr gute Beziehung direkt, weil man natürlich, also erstens ist man direkt beim Du, das zweite ist, wir gehen immer über Inhalte. Also es sind weniger so diese, ich sag mal, ich als Frau im Job-Themen, sondern es sind mehr Digital- und Zukunftsthemen, die wir uns anschauen. Ob das künstliche Intelligenz ist, ob das das Thema Finance ist oder Mobility auch. Und das sind alles Zukunftsthemen. So, die haben erstmal auf den ersten Blick nichts mit dem Thema, in Anführungszeichen, Gender zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was auch viele sehr anspricht, weil sie es auch mittlerweile irgendwo in Anführungszeichen satt sind, nur als Frau im Job tituliert und angesprochen zu werden. Das heißt, du kriegst halt auch neben dem Networking auch kannst du an einem Wissenstransfer teilhaben, indem du selber Wissen reingibst in diese Plattform und selber aber auch Wissen sozusagen bekommst, ja, durch spannende Einblicke, durch spannende Insights von wirklich sehr interessanten Persönlichkeiten. Und deswegen haben wir monatliche Formate. In verschiedenen Bundesländern sind wir aktiv, und jetzt fangen wir eben ganz bald auch in der Schweiz an, als erste Außenstelle, wenn du so willst. Und dann wollen wir eben noch weiter in die USA, auch nach Ägypten. Also das sind alles so Länder, die wir uns gerade anschauen, wo wir alles vorbereiten.
Jetzt habe ich letztlich ein Telefonat gehabt. Da ging es darum, dass mir ein Kollege ja einen Beitrag anbieten wollte, wo er das Thema Frauennetzwerke ein bisschen von der kritischen Seite betrachten wollte. Er war der Meinung, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu sehr geschlossener Kreis ist, wenn sich jetzt wieder nur Frauen unterhalten. Mein Statement war tatsächlich eher so, du, lass die mal machen. Die werden schon wissen, was sie tun. Und wir haben es ja lange genug auch gemacht. Also vielleicht ist ja alles gar nicht so wild. Diese Kritik kommt ja, oder ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gleich als Kritik gemeint habe, aber dieses Argument kommt wahrscheinlich als erstes, wenn du mit Leuten darüber sprichst, die vielleicht Männer sind.
Also ich finde es tatsächlich einen ganz interessanten und durchaus sehr, sehr validen Punkt zu sagen, okay, jetzt machen ja die Frauennetzwerke genau das, was die sogenannten Old Boys, Old Man Networks ganz, ganz lange gemacht haben. Sie beziehen sich tatsächlich aufs Geschlecht. Also erstmal kommen alle in Anführungszeichen nur rein, die ein und dasselbe Geschlecht haben. Und dann ist auch so ein bisschen intransparent, was da gesprochen wird. So, das erste, das Geschlechtsthema, ja. Also bei mir war das zum Beispiel ganz konkret so, dass ich gesagt habe, ich hatte immer tolle Chefinnen, die mich wahnsinnig unterstützt und gefördert haben. Und das möchte ich gerne weitergeben. Also ich möchte gerne so das ganze Thema Vorbilder sein, Vorbilder schaffen, an Frauen weitergeben und die auch zu Vorbildern animieren bzw. machen. Und deswegen brauche ich erstmal eine Plattform, wo wirklich diese Frauen tatsächlich zusammenkommen an der Stelle. Und das zweite ist das Thema Transparenz. Ich glaube, heute ist es viel, viel transparenter geworden, was das Thema Networking betrifft. Man hat wahnsinnig viele Veranstaltungen. Es gibt gerade auch hier in Berlin, wo wir uns gerade befinden, ein Überangebot mittlerweile an Veranstaltungen. Daher hat sich die Zeit auch ein bisschen geändert. Und ich glaube, diese Old Boys Networks, die es mit Sicherheit hier und da noch gibt, sind aber auch irgendwo ein Auslaufmodell. Also das ist nicht mehr so, entspricht nicht mehr der Zeit. Und worüber ich mir tatsächlich Gedanken mache, ist, dass ich sage, okay, wir sind jetzt schon einige Zeit unterwegs, also um genau zu sein, seit 4 Jahren in verschiedenen Konstellationen. Aber ich sehe durchaus, dass die Themen, die wir adressieren, dass wir da durchaus genderübergreifend sind. Also ich kriege ganz viele Mails tatsächlich auch von Männern, die sagen, ey, ich habe einfach Lust dabei zu sein, darf ich überhaupt? Und ich würde nie sagen, nein, um Gottes Willen, du darfst nicht. Ja, falsches Geschlecht, tut mir leid an der Stelle. Würde ich nicht machen. Und sie kommen auch. Und das finde ich ganz interessant. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in ein paar Jahren, wer weiß, irgendwann mal sagen, okay, People in Digital oder so. Ja, also da will ich auch nicht irgendwie zugeknöpft sein oder sagen, okay, ich möchte mich dieser Entwicklung nicht öffnen, weil ich bisher alles so gemacht habe, dass Dinge, die an uns rangetragen worden sind, die von der Community kamen, also eine organische Entwicklung waren, dass ich immer gesagt habe, hey, das ist eine gute Sache, das nehmen wir auf. Daher, der Punkt ist ein valider und der ist wichtig und dem müssen wir uns sozusagen als Frauennetzwerke, als Organisation ein Stück weit auch stellen und sagen, wann beginnt eigentlich der Punkt, wo wir vielleicht wieder sagen, wir öffnen das Ganze? Ich glaube, für den Zeitpunkt ist es wichtig, aber die Entwicklung wird irgendwann zeigen, hoffentlich, dass wir auch das Thema Diversität wieder offen begreifen und eben nicht nur auf ein Geschlecht beziehen.
Jetzt kommt von mir gleich noch sozusagen eine Nachfrage. Hintergrund ist, ich bin selber beruflich gewöhnt, dass ich das eine oder andere Panel zu besetzen habe. Nun bin ich, glaube ich, schon so weit, dass ich versuche, immer eine Parität zwischen Männlein und Weiblein hinzubekommen, stelle aber immer wieder fest, dass es wirklich schwierig ist. Mal geht es um Flughöhe, das ist einfach so. Frauen sind leider Gottes noch mal oft nicht in dieser Position. Typen, die dann eine Frau auf dem Panel haben, die nicht in der Position ist, wie er selbst, sind dann auch schnell mal so, dass sie sagen, oh, dann schicke ich auch nur den Stellvertreter. Also auf der einen Seite ist man da als Veranstalter durchaus immer mal in der Bredouille, diese Parität gar nicht herstellen zu können. Es gibt Branchen wie die Automobilindustrie, da fällt es einfach doppelt und dreifach schwer, weil da wirklich Frauen in Menge fehlen tatsächlich, weil sie aus den MINT-Berufen kommen, die immer noch zu wenig Frauen am Start haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Frauen, wenn sie angefragt werden, ist zumindest meine persönliche Erfahrung, häufiger mal sagen, du, das ist nicht so ganz mein Thema, such dir mal jemanden anders. Ich glaube, ich bin da nicht hundertprozentig die Richtige. Hast du vielleicht eine Idee, sowohl für mich als Veranstalter, was ich da noch ändern kann, als auf der anderen Seite vielleicht auch braucht's Frauen, die auch mal sagen, nö, kann ich auch, so wie wir Männer es ja durchaus auch tun. Also ich ertappe mich selbst dabei, dass ich sage, ich werde angefragt und sage, ja, kriege ich schon hin, in 2 Tagen vorher kriege ich Muffensausen.
Ja, super spannender Punkt. Also ich würde gerne bei dem letzten Part anfangen, dieses Thema, ich bin vielleicht nicht die Richtige oder passt jetzt auch thematisch einfach nicht. Genau da sage ich immer, ja, wenn du absagst, nenn aber 3 Vorschläge an anderen Frauen. Und so mache ich das zum Beispiel auch. Ich kriege auch relativ viele Anfragen und ich sage nie ab, ohne eine andere und zwar tatsächlich eine andere vorzuschlagen. Und da beginnt ja schon der Prozess. Und das haben, glaube ich, Männer relativ gut drauf, dass sie wirklich ein sehr starkes Netzwerk haben, wo sie sagen, ich kann nicht, aber mein Kollege hier, der ist super fit und ich mache dir gleich eine Intro, so ungefähr. Also die Selbstverständlichkeit, jemand anderen auch zu positionieren, aktiv, ist, glaube ich, dort ganz anders gegeben, als es jetzt tatsächlich bei uns und da auch ganz eigen selbstkritisch lange auch war. Und ich versuche das mit meinen Aktivitäten aufzubrechen, auch ganz konkret an meinen eigenen Sachen, und ich merke durchaus einen Wahnsinnserfolg. Also da kommen dann auch Frauen auf die Bühne, die man so nicht kennt. Du hast vorhin die Flughöhe angesprochen, die gibt es durchaus. Man muss sich halt mal ein bisschen hinsetzen und ein bisschen recherchieren, und deswegen finde ich immer so eine, das muss man sich genau anschauen. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen ganzen Shitstorms, die da auf Twitter dann auch laufen, wo man dann sagt, okay, jetzt hast du wieder nicht geschafft, irgendwie ein diverses Panel zu besetzen, weil man guckt nicht dahinter. Ja, also vielleicht ein Tipp an die Veranstalter an der Stelle zu sagen, dass sie aktiv in die Kommunikation gehen sollten vorher, wenn sie merken, okay, es wird schwierig, dann kann man durchaus die Community mal fragen, habt ihr einen Tipp, wen könnte man da aufs Panel setzen, ja. Es liegt eben nicht immer nur an den Veranstaltern selbst, sondern so wie du es vorhin schön skizziert hast, kommen ganz viele Komponenten zusammen, und mir fällt das besonders auf, weil ich in der Doppelrolle unterwegs bin. Ich bin Selbstveranstalterin. Ich habe das große Glück, wenn ich Unternehmen jetzt frage, habe ich das gegenteilige Problem, dass die immer sagen, super, wir haben hier 10 Frauen, dann sage ich, ich hätte aber gern ein Panel mit einem Mann besetzt. Ich mache gerade eins zum Thema Diversität und ich will unbedingt 2 Männer da haben. Die sagen dann, nein, wir wollen all diese tollen Frauen, die wir haben. Also ich habe die andere Geschichte, ne? Und daher Sicht Veranstalter, ich glaube, ein Tipp wäre für Veranstalter einmal, wenn es passiert, dass man sofort in die Kommunikation proaktiv geht und die Community im Vorfeld fragt, habt ihr Tipps, wen könnte man da aufs Panel nehmen, um sozusagen das zu vermeiden, dass es dann so eine explosive Stimmung gerade auf den sozialen Medien geht. Das zweite ist, dahin gehen sozusagen, wo die Frauen auch an der Stelle sind, und das sind beispielsweise Netzwerke und Organisationen, also noch viel stärker mit Plattformen, wie wir es sind, es gibt ja auch ganz tolle andere, zusammenarbeiten und überlegen, wie kann man sich da gegenseitig eben auch unterstützen und helfen, weil ich bin auch froh, wenn ich dann sagen kann, wow, ich habe irgendwie 5 tolle Frauen aus meinem Netzwerk da und da platziert, und für den Veranstalter ist das eine gute Sache, weil ich die Frauen auch kenne und beurteilen kann, passen die, sind die gut auf der Bühne, sind die thematisch gut und solche Geschichten. Und jetzt sozusagen die individuelle Perspektive, die Binnenperspektive, also was kann man auch selber an der Stelle tun? Ich würde auch das, was du gesagt hast, total unterschreiben, auch mal zuzusagen, wenn man jetzt nämlich 150% passt, ja. Für mich reichen auch 70, weil am Ende des Tages, es gibt immer einen Aspekt, den du vertreten kannst, und die Briefings sind mittlerweile für die Panels auch so gut, dass du dich wirklich ganz explizit darauf vorbereiten kannst und deinen Punkt auch setzen, also argumentativ auch gut vorbereiten. Und das ist eine Geschichte, die merke ich auch immer wieder, da gibt's noch viel Aufklärarbeit, viel Nachholbedarf, wo man einfach diesen Mut zusprechen muss, zu sagen, hey, das schaffst du. Ich weiß, du hast es in der Schule nicht gelernt. Unser Schulsystem ist so, dass das Thema Eloquenz, Rhetorik und Storytelling nicht gelehrt wird. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, aktiv dein Unternehmen oder das, was du machst, an der Stelle zu repräsentieren. Nutz die Chance und setz dich dahin. Du wirst es immer noch sehen, ob es irgendwie jetzt gut war oder nicht. Und wenn es nicht gut war, kannst du immer noch lernen. Also daher diesen Mut zu haben und einfach voranzugehen, das finde ich das Allerwichtigste.
Da war schon gut was dabei. Da muss ich hinterher nochmal mitschreiben, genau. Dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Part, wer ist eigentlich Tijen Onaran und wie hat sie ihren Weg sozusagen gemacht, bis ich heute sozusagen hier sitze und in einen Podcast oder ein Interview aufnehme. Kannst du mal kurz skizzieren, wie dein beruflicher Werdegang war?
Also wenn ich jetzt beim Studium anfange, dann habe ich tatsächlich auch Politik und Geschichte und öffentliches Recht studiert, noch auf den wunderbaren Magister, den ich total geliebt habe, weil es auch eine gewisse Freiheit gegeben hat. Und ich habe ja während meines Studiums schon angefangen, sehr viel auch zu arbeiten, auch alles selbst finanziert und so weiter, und habe dann für politische Mandatsträger gearbeitet. Erst angefangen auf Kreisebene in Karlsruhe, in der Kreisgeschäftsstelle, wie man sich das so schön vorstellt. Also so Dinge wie Tag des Baumes dann vorbereitet, der dann da zelebriert wurde und solche Geschichten. Und dann habe ich dann angefangen, für Silvana Koch-Marien zu arbeiten. Die war damals im Europäischen Parlament. Ich habe mit ihr dann auch die Wahlkampftour damals gemacht zur Europawahl. Habe dann für Guido Westerwelle gearbeitet, habe viel so im Bereich Social Media auch gemacht. Also das Profil da auch mitgepflegt und geschaut, was kommt. Damals kamen auch schon so ganz seltsame Nachrichten zum Teil. Da hat man auch gemerkt, okay, was Politiker auch an der Stelle noch aushalten müssen, ja auch ziemlich krass wird tatsächlich. Und dann habe ich sehr viel auch im Wahlkampfmodus tatsächlich gearbeitet. Also die Persönlichkeiten auch vor Ort aktiv begleitet und irgendwie von, keine Ahnung, Pressemitteilungen geschrieben, über das Auto gefahren, bis hin zu irgendwie Müsli-Riegel dabei gehabt. Also von bis, und das war die beste Vorbereitung für meinen späteren beruflichen Weg. Ich war dann danach eben in Kommunikationsberufen unterwegs für eine Hochschule, habe dort Kommunikation aufgebaut und hatte dann auch ein Team, mit dem ich das vorangetrieben habe. Dann war ich bei zwei Verbänden, einmal beim Verband der Automobilindustrie, dann war ich beim Onlinehandelsverband Händlerbund, und da bin ich noch stärker in das Thema Digitalisierung auch reingerutscht. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, weil ich gesehen habe, dass das Thema PR-Beratung, es gibt, das weißt du auch, es gibt wahnsinnig viele PR-Agenturen und Beratungen, aber ich hatte mir dann so ein ganz gutes Netzwerk an spannenden Leuten zusammengesucht, die auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du machst gute PR, hast du Lust, uns strategisch auch zu beraten? Also wenig in diese operative, ich schreibe jetzt keine Pressemitteilungen, mal auch mal ein Fragezeichen dahinter, ob das richtige Medium für die heutige Zeit ist, sondern ich mache wirklich strategische Beratung. Also welche Geschichte könnte man wo platzieren? Schaue, dass ich mit meinem journalistischen Netzwerk dann auch helfe und überlege, wie kann auch eine digitale Kommunikation an der Stelle aussehen.
Nun hast du, das ist jetzt ein persönlicher Ansatz von mir, nun hast du ausgerechnet auch den Rücktritt von Bundespräsident Wulff mitbekommen. Also glaube ich auch intensiver als manch andere, als man das auch vielleicht als normal empfindet. Ich selbst fand es damals eine Großwildjagd, doch eher der Presse, weil im Nachgang kamen quasi, also implodierten gefühlt fast alle Vorwürfe. Gibt es irgendwas, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast, wo du vielleicht auch heute noch sagst, die Erfahrung gemacht zu haben, war schon gut, auch wenn dabei natürlich Opfer sozusagen auf der Strecke geblieben sind?
Also die Erfahrung war eine der prägendsten in meiner Laufbahn, weil ich war ja dann eben, nachdem ich für die FDP viel unterwegs war, habe ich dann gesagt, okay, ich muss mich mal etwas neutralisieren und bin dann halt ins Bundespräsidialamt. Dort habe ich erst als Praktikantin angefangen und dann war das so eine Projektstelle. Was ich gelernt habe, ist, also bei ihm einerseits, aber auch bei den anderen, bei denen ich davor gearbeitet habe, dass Politiker, Politikerinnen immer eine gesunde Distanz zu ihrem Job brauchen. Also sie brauchen immer einen Plan B. Das, was ich vorhin eingangs sagte mit dem Thema eine andere Ausfahrt. Also zu wissen, ich habe auch mal was anderes gelernt. Ich bin nicht abhängig. Das merkt man, finde ich, auch politischen Amtsträgern total an. Ob sie ewig diese, es gibt ja diesen Spruch, ne, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal Karrieren gemacht haben, also noch nie was anderes gesehen haben, oder ob sie selber sagen, hey, ich war selbst mal Unternehmer oder ich war angestellt. Also ich kenne auch die andere Seite. Das merkst du an, und du merkst es ihnen auch an, wenn sie so Krisenzeiten haben. Also wie sehr sind sie bereit, auch selber mal zu sagen, das war nicht in Ordnung. Und jetzt speziell bei Wulff kamen, glaube ich, zwei Dinge zusammen. Das eine ist die Selbstreflexion. Nicht einmal sich irgendwann hinzusetzen und zu sagen, hey, das war irgendwie alles ziemlich doof und ich habe auch wirklich einige Fehler gemacht. Es tut mir leid, ja. Und das Zweite ist, dass natürlich die Journalistinnen und Journalisten angefangen haben, das als Best Case zu sehen, was das Thema Rücktritt, und wir schreiben den jetzt in Anführungszeichen runter, mit natürlich ein Stück weit auch dem, wie er sich verhalten hat, also mit seiner Hilfe, weil er eben viele Fehler da auch gemacht hat. Und da kamen eben diese beiden Komponenten zusammen. Und was ich gelernt habe, ist das Thema Fehlerkultur. Also wenn du Fehler machst und von denen weißt, dass du dich auf jeden Fall hinsetzen musst und sagen musst, das war einfach nicht in Ordnung. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin auch nur ein Mensch und so, wie kann ich den jetzt wieder gut machen? Das andere ist immer eine Transparenz zu haben, von Anfang an transparent, auch mit gerade mit Journalisten, Journalistinnen zu kommunizieren und auch mal zu sagen, okay, hier ist beispielsweise meine Grenze. Es geht, ich kann jetzt nicht einfach weitergehen, weil das Amt mich bindet, warum auch immer, weil am Ende treffen da ja auch immer Menschen aufeinander. Und das Dritte ist eben, sich für sich immer, ich habe irgendwann mal gesagt, so, es gibt diesen Spruch, solange es währt. Ne? Also Dinge immer mit einer gesunden Distanz zu betrachten, das sehe ich bei mir selber auch. Ich bin jetzt Unternehmerin, das macht mir total Spaß, aber wer weiß, was in 2-3 Jahren ist. Ja, ich genieße es, aber ich mache mich nicht so vollends davon abhängig. Also ich habe immer mehrere Sachen in petto, wo ich sage, im Zweifel könnte ich auch wieder irgendwie was anderes machen. Und ich glaube, das tut Politikern auch sehr gut zu wissen. Und das müssen sie auch, finde ich. Es ist, glaube ich, sehr ungesund, wenn Menschen, egal ob als Politiker oder irgendwo angestellt, seit 25 Jahren nichts anderes machen als ein und dieselbe Position. Passt auch nicht mehr zu unserer neuen Zeit, zu diesem ganzen New Work-Gedanken. Und ich glaube, mehr New Work in der Politik wäre an der Stelle auf jeden Fall gut.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Mehr New Work in der Politik. Vielleicht können wir aber eins noch klären. New Work, jetzt haben wir noch, eigentlich haben wir noch ein schönes Buzzword. Ne? New Work ist so ein Oberbegriff, bei dem ich mich, der selber Unternehmer ist oder damit ja auch sehr viel freier entscheiden kann als manch andere Person, die angestellt ist. Was ist denn? Wo würdest du denn oder wie würdest du denn New Work mit Inhalt füllen, diesen Begriff?
Bei New Work gehören auf jeden Fall zwei Begriffe dazu, mit denen ich sozusagen dieses Konzept sofort verbinde. Der eine Begriff ist Freiheit, also mehr Freiheit im Job zu haben, Dinge auch eigenständig zu entscheiden. Und da kommen wir zum zweiten Begriff und das vergessen tatsächlich sehr viele an der Stelle, ist nämlich das Thema Verantwortung. Also wenn ich mehr Freiheit als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe, heißt es auch, dass ich mehr Verantwortung habe. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die einfach auch nicht mehr bereit sind, so viel Verantwortung an der Stelle auch zu übernehmen. Das sieht man auch, ob das jetzt die Young Generation ist oder Leute, die tatsächlich ganz lange schon in ihren Jobs sind. Es ist immer ganz gut, doch nochmal eine Führungskraft zu haben, die am Ende des Tages entscheidet. Und daher bin ich immer zurückhaltend, wenn wir über das Thema Führungskräfte müssen sich so verändern und sie müssen jetzt irgendwie eine Thought Leader sein und total inspirierend und so weiter. Ja, das sehe ich auch. Aber die andere Frage ist, wie schaffen wir es eigentlich, alle, die in Organisationen sind oder sagen wir mal einen Großteil dahin zu bekommen, dass sie diese neu gewonnene Freiheit eben auch mit Verantwortung füllen und sagen, okay, das ist mein Projekt, dafür bin ich jetzt zuständig. Ich hole mir aus allen Abteilungen meine Leute dazu und arbeite abteilungsübergreifend und nehme aber auch die Verantwortung auf meine Kappe, wenn mal was schief läuft. Und da würde ich mir wünschen, dass es noch mehr Leute gibt. Ich sehe das sehr stark bei uns im Netzwerk. Das ist eine tolle Entwicklung. Ich glaube, dass tatsächlich Frauen an der Stelle viele Kompetenzen auch mitbringen, die jetzt auch gefragt sind. Tatsächlich das Thema Freiheit und die Freiheit zur Verantwortung an der Stelle. Und das freut mich. Also, dass wir da auch mehr Diversität bekommen, weil natürlich Menschen da auch jetzt endlich mal eine Möglichkeit haben zu gestalten, die komplett anderen Hintergrund mitbringen als diejenigen, die eben schon sehr, sehr lange in Organisationen und Unternehmen sind. Und daher mein Appell immer, wer an Freiheit denkt, muss halt auch die Verantwortung tragen.
Ganz herzlichen Dank.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.